Heute habe ich etwas anderes vor. Und zwar, wenn ich das jetzt nicht gesagt habe, hat vielleicht die einen von euch das gar nicht gemerkt. Aber heute gibt es eigentlich zwei Predigten. Wir machen Predigt 1 und nachher Predigt 2, weil es hat sich gerade so anerboten mit dieser Aufteilung, weil wir werden zuerst miteinander das Wunder von Jesus anschauen. Und ich habe zuerst gedacht, ich sage, wir schauen die Geschichte aus der Bibel an, aber das ist irgendwie nicht, das wird dem Wort nicht gerecht. Weil wir schauen nicht irgendwelche Geschichten miteinander an, sondern wir gehen ins Wort Gottes. Das hat Autorität, das hat Vollmacht und was da drin steht, ist Wahrheit. Und wir werden miteinander so eine Wahrheit anschauen. Und dann im zweiten Teil können wir die Auslegung miteinander anschauen von Jesus. Er braucht nämlich dann genau das Wunder, um etwas zu erklären. Und das ist mega cool, wenn wir das so in zwei Teilen machen kann. Zuerst das Wunder und nachher im zweiten Teil die Erklärung von Jesus, wo er nochmal eine tiefere Wahrheit mit dieser Geschichte erklärt. Also ich glaube, Gott hat doppelte Sachen mit uns vor. Er möchte, dass wir heute doppelt so gut auf ihn hören, dass wir heute doppelt so fest verändert werden und dass sein Geist doppelt so stark wirkt, wie wenn man nur eine Predigt hat. Jetzt sind ein paar Affen das. Cool, hey, dann möchte ich jetzt beten zum Anfang, dass doch Gott das braucht, was heute da passiert und dass wir alle dürfen verändern dürfen. Ist das gut? Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Auferstandene bist. Wir danken dir, dass du vorangegangen bist und dass du uns eine Hoffnung und eine Zukunft gibst in der Ewigkeit mit dir. Das ist so, so gut. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, wo Wahrheit ist, wo ein solides Fundament ist für unser Leben. Und wir möchten heute einfach einmal mehr unser Leben nach deinem Wort ausrichten. Und so bitten wir dich, dass du dein Wort brauchst, dass du mich brauchst und dass einfach dein Geist präsent ist und dass deine Wahrheit heute regiert. Du uns verändern. Mach du uns parat, um auf dich zu hören und dass wir alle dürfen verändert, da rausgehen. Wir möchten von dir berührt werden. Wir erwarten, dass du heute etwas tust mit uns. Amen. Amen. Okay, ich möchte gerade mit dem Bibeltext anfangen. Gerade direkt in den Text gehen. Das ist im Johannes 6. Jetzt, der ein oder andere von euch hat ja vielleicht tatsächlich seine Bibel daheim vergessen. Für die haben wir extra den Text auf die Leinwand da. Und so eine Nebenbemerkung. Es lohnt sich, eine Bibel mitzubringen in den Gottesdienst. Weil, wenn ihr den Text selber lest, in eurer persönlichen Bibel, macht das viel mehr mit euch. Ihr könnt vielleicht sogar noch Wörter unterstreichen, die euch wichtig werden oder so. Hey, wenn es möglich ist, bringt doch eine Bibel mit. Und bis wir dann dort sind, haben wir sie immer noch hinten auf der Leinwand. He? Ich fange an zu lesen, ab Johannes 6, ab Vers 1. Danach kam Jesus an das andere Ufer des Galiläischen Meeres, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatte, wie er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Okay, das ist so ein Szenario, so der Vorspann, wo was passiert ist, vor dem Wunder, wo Jesus nachher da hat. Und wir müssen uns jetzt ein bisschen auf eine Reise machen, wir müssen uns jetzt selber mal als Jünger fühlen. Also, tut euch jetzt mal einen von diesen Jüngern aussuchen, einen von diesen 12. Und ihr seid jetzt mal einer von diesen 12 Jüngern, die mit Jesus unterwegs sind. Habt ihr einen? Sehr gut. Also, und jetzt schauen wir mal miteinander anschauen, was da genau passiert ist. Es war zu dieser Zeit, wo Jesus seinen Dienst auf dieser Welt gerade so am Lancieren war. Er hat in dieser Woche zuvor hat er Kranke geheilt in der Synagoge, hat eine riesige Diskussion ausgelöst mit den Pharisäern und seine 12 Jünger hat er schon um sich gesammelt und die sind mit ihm unterwegs in diesem Dienst. Und es geht so richtig Jesus-Hype, was gerade am Passieren ist. Es spricht sich um. Dass da irgendeiner ist, der Kranke heilt. Dass da einer ist, der mit einer Vollmacht predigt, die wir vorher noch nie gehört haben. Hey, und dann nimmt sogar mit den Pharisäern auf. Und solltest mal schauen, wie der die Pharisäer kaputt macht, wenn sie kommen mit Argumenten. Es ist so cool, hey, du musst mal unbedingt den Jesus sehen. Und es gibt so einen richtigen Jesus-Hype. Die Volksmenge will mehr von dem Jesus sehen, mehr von dem Jesus hören. Und ist unterwegs, richtig dort, wo Jesus auch immer ist. Und die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Also, müsst ihr euch vorstellen, das ist jetzt euer Alltag. Ihr seid mit Jesus unterwegs und es geht eigentlich von einem Gottesdienst in den nächsten Gottesdienst. Und Jesus macht ganz krasse Sachen die ganze Zeit und das war jetzt eine anstrengende Woche, die ihr hinter euch habt. Und jetzt endlich ist es Freitag. Und wir wissen alle, am Samstag ist Sabbat. Und wer liebt nicht Freitagabend, oder? Das ist jetzt mit Abstand der beste Abend in der Woche, sind wir uns alle einig, oder? Außer wenn wir am Sonntag Refill haben natürlich. Aber sonst ist der Freitagabend der mit Abstand beste Abend, weil du hast eine ganze Woche gearbeitet und jetzt weisst, okay, jetzt kommt das Wochenende, jetzt ist Pause und Entspannung angesagt. Und das war so die Erwartung der Jünger, die mit Jesus über den See sind. So nur wir 12 mit Jesus im Boot, wie romantisch. Wir fahren über den See und hey, jetzt alle miteinander gehen wir auf den Berg auf und hey, wir geniessen die geniale Aussicht über den See Genezareth. Das ist nämlich wirklich eine schöne Aussicht von dort, wo Jesus war. Und du hast das Gefühl, okay, wir und Jesus, wir 12 und er, jetzt gibt es endlich mal eine Pause, Wochenende. Und du hockst ab und ich fange an zu reden, was alles passiert ist die letzte Woche. Und während du so am Reden bist, schweift dein Blick so am Horizont. Und irgendwie dort am Horizont siehst du es. Eine Menschenmenge, die kommt. Und zwar nicht wenig. Nicht eine, zwei, die du noch schnell kannst abwimmeln und schnell etwas erklären. Nein, es sind Tausende von Menschen, die jetzt hier gerade am Horizont entlang kommen. Und dein Freitagabendsgrinsen verwandelt sich langsam. Und du schaust Jesus an und hoffst noch einen kleinen Moment, Jesus, der wird sie jetzt wohl wegschicken, oder? Hey, wir haben jetzt Wochenende, das geht nicht mehr, jetzt ist Pause. Und Jesus wird dir sicher wegschicken und dann schaust Jesus in die Augen und siehst seine Liebe für die Menschen. Und du weißt, was jetzt passiert ist. Bye, bye, Wochenende. Das ist es. Jesus wird nicht aufhören, bis er nicht für den letzten von diesen 20'000 Leuten, die hier gerade am Kommen sind, gebetet hat. Bis nicht der kleinste, verstauchte Finger geheilt ist. Bis nicht die halbe Bibel erklärt ist, wird das nicht aufhören. Und du weißt, mein Wochenende ist so eben gegangen, mit diesen Menschen, die hier kommen. Und eine Resignation macht sich auf deinem Gesicht breit. Du weißt, okay, das wird jetzt eine Weile gehen. Und so wie ich den Tag mir ausgedacht habe, die Erspannung ist nicht. Und so machst du halt deinen Dienst, den du immer machst, und hilfst da Menschen in die Reihen einzugliedern und sagst, ja, du musst gerade noch warten, Jesus ist gerade noch mit dem beschäftigt. Und jetzt kommt die wichtige Frage: Wer von euch, wo ich gesagt habe, ihr sollt einen von den 12 Jüngern aussuchen, hat sich den Philippus ausgesucht? Keiner. Glück gehabt! Glück gehabt, weil, wo das so am passieren ist, dreht sich Jesus zum Philippus so und sagt, hey Philippus! Philippus, siehst du die Menschen da? Der Philippus denkt, ja sicher, ich habe die schon gesehen, ich kann schon nicht übersehen. Das sind ja Tausende, oder? In der Bibel steht, das sind 5'000 Männer gewesen. Und wir können getrost davon ausgehen, dass wenn du die ganze Menschenmenge zusammenzählst, plus Frauen und Kinder, werden das locker so 20'000 Leute gewesen sein, die dort gekommen sind. Der Philippus findet, was fragst du mich? Kannst du es übersehen? Und Jesus sagt, hey Philippus, organisier mal Essen für die 20'000. Und wo der Philippus das Freitagabendsgrinsen in eine Resignation verwandelt hat auf seinem Gesicht, ist jetzt Panik auf seinem Gesicht gewesen. Und er ist extrem mal fett ins Ruder gekommen, oder? Weil ihr müsst wissen, der Philippus kommt aus dieser Region und darum fragt ja Jesus Philippus, hey, wo kann man da Essen herbekommen? Und der Philippus sagt, nur weil ich aus dieser Region bin, kann ich ja jetzt auch nicht 20'000 Leute ernähren. Das wäre wie wenn ich euch frage, hey, Simi, gell, du bist doch von Wettigen. Kannst du fürs Wettigerfest schnell Essen organisieren? Wir haben es vergessen, weißt du? Kannst du das schnell machen? 20'000 Leute hier in Wettigen, kein Problem, oder? Hast du im Griff. Außer du bist ein Organisationstalent, wird das die blanke Panik auf dein Gesicht bringen. Außer du bist Michel Marti, bist jetzt am Anschlag. Mich würde schnell finden, ja, du machst das, du das, 20'000, kein Problem. Vor allem die das jetzt nicht gecheckt haben, Michelle ist ein Organisationstalent in unserer Gemeinde. Sie hat einfach so Sachen im Griff und 20'000 wäre für sie keine Herausforderung. Aber für mich wäre das eine. Und für den Philippus ist es auch eine. Und jetzt merkst du, wie der Philippus ins Ruder kommt und er überlegt. Und du merkst einfach, wie sein Hirn auf 2'000 Touren läuft. Oder? Und er kommt zum Schluss, Philippus überlegte. Wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stücklein Brot kaufen wollten. 200 Silberstücke ist das Äquivalent von einem halben Jahreslohn zu dieser Zeit. Wenn dann nur für jeden Pizza etwas hat, und der Philippus findet, Jungs, hat einer von euch ein halbes Jahressalär rumliegen? Ich nicht, ich bin seit einem halben Jahr mit Jesus um, ich bin bankrott. Hat irgendjemand noch ein halbes Jahressalär? Und auch wenn wir das so machen würden, würde es ja nie und nimmer länger. Und er kommt ins Rechnen und ins Überlegen und Studieren und merkt, hey, ich komme an Grenzen. Was Jesus da von mir will und sagt, ist unmöglich. Keine Chance. Und er schaut verzweifelt zu den 11 anderen Jüngern und findet, hey, steht doch nicht nur so blöd um und helft mir mal, oder? Und ja, ein paar machen sich dann auf den Weg und probieren, etwas zu helfen. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Und der Philippus denkt, danke Andreas, ja super, hast geholfen, gut. Hast einen Bub mit einem Sandwich gefunden, genial. Wie genau soll uns das jetzt helfen, die 20'000 Menschen zu ernähren? Und sie kommen zu Jesus und sagen, schau Jesus, wir haben es ausgerechnet. Und es ist ganz einfach. Du musst wissen, 1 plus 1. Wow. 1 plus 1 gibt 2. Und nicht 20'000. Wir haben es ausgerechnet. 1 plus 1 gibt 2 und nicht 20'000. Jesus, was du da von uns willst, dass wir 20'000 Menschen ernähren, geht nicht. Sogar wenn wir ein halbes Jahressalär irgendwo zusammenkratzen könnten, was ja keiner von uns 12 hat. Und auch wenn wir würden, jemanden noch finden, der könnte am Sabbat vor dem Abend, am Abend vor dem Sabbat, uns noch 20'000 Menschen ernähren. Die Migros macht am 8. zu. Es ist gelaufen. Wir können das nicht. Und so probieren sie, Jesus zu erklären, dass 1 plus 1 2 gibt und nicht 20'000. Dass ihre Limiten schon längstens erreicht sind. Und dass das, was Jesus da verlangt, viel zu viel ist. Unmöglich. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir als Menschen könnten sehr, sehr schnell ähnlich anfangen zu denken wie der Philippus und der Andreas. Wir haben auch einen Auftrag von Jesus bekommen. Jesus hat zu uns auch einen Auftrag gesprochen. Wir haben es formuliert in unserer Vision, wo wir als Auftrag Gottes, als Auftrag Jesus verstehen, dass wir Gottes Herrlichkeit in die Region, Nation und die Welt tragen wollen. Und einfach als Vergleich, in Wettigen alleine wohnen 20'000 Menschen. Das ist etwas äquivalent, was der Philippus da gerade vor sich hat. 20'000 Menschen. Und der Philippus kommt zum Schluss, lieber Jesus, ich habe es ausgerechnet, es langt nicht. Und wir könnten genau die gleiche Rechnung auch machen. Wir könnten zum gleichen Schluss kommen. Jesus, du willst, dass wir Wettigen erreichen, 20'000. Wir haben es ausgerechnet. Schau dir mal unseren Saal an. Schau mal links und rechts, wo willst du da Platz haben für 20'000? Schau dir mal unser Jahresbudget an. Jesus, es geht nicht. Was du willst, ist zu viel. Und schau dir mal unseren Jugendpastor an. Wie soll das gehen mit dem? Und Jesus, wir haben es ausgerechnet. Wir als Kreuzpunkt kommen zum Schluss, dass 1 plus 1 eben 2 gibt. Und nicht 20'000. Sorry, gar nicht. Und ich glaube, genau die Diskussion war am Laufen mit diesen 12 Jüngern, die da Jesus haben probiert zu erklären, wieso das es nicht geht, was er da gesagt hat. Und dann gibt es noch den kleinen Bub. Der kleine Bub, der einfach die 5 Brot nimmt und die 2 Fische und zu Jesus kommt. Und hey, ich glaube nicht für einen Moment, dass der kleine Bub denkt hat, hey, wer weiß, vielleicht langen ja die 5 Brot und 2 Fische für die 20'000. Ich glaube, der kleine Bub hätte auch rechnen können. Und er hat genauso gewusst, hey, was ich da habe, langt nie zu herren. Was ich in meine Hand bringe, ist nicht genug, um die Menschen zu ernähren. Aber weißt du was? Ich mache es trotzdem. Ich nehme das, was ich habe, und bringe es zu Jesus. Weil, hey, wer weiß, wenn Jesus das nimmt und wenn Jesus etwas damit macht, wer weiß, wo die Limiten sind. Und der Bub rechnet anders. Der Bub rechnet nicht wie die Jünger, sondern er rechnet 1 plus Jesus. 1 plus Jesus, ich glaube, das gibt unendlich. Und er nimmt eine neue Mathematik, eine Jesus-Mathematik, und tut den Faktor Jesus mit in seine Gleichung einrechnen. Und wisst ihr, was finde ich so genial an dieser Geschichte? An dem Wunder, wo Jesus macht? Ich meine, Jesus hätte ja einfach mal schnell können Brot vom Himmel regnen. Wäre kein Thema gewesen, hätte es schon gegeben in der Bibel. Brot, das vom Himmel regnet. Aber Jesus nimmt die 5 Brot von diesem Bub und die 2 Fische von diesem Bub, segnet das und tut mit dem ein geniales Wunder. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Jesus dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso die 2 Fische. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Er hat genommen, was der Bub gehabt hat. Das Eis, das Öppis, wo der Bub ganz genau gewusst hat, das langt nicht für 20'000, aber wer weiß, wenn ich es zu Jesus bringe, was dann möglich ist. Und liebe Gemeinde, ich möchte, dass wir eine Kirche sind, die so Mathe macht. der so denkt, wie der Bub, der sagt, hey, schau, was wir haben, langt nie zu hören, wir wissen es. Es ist uns klar. Es ist illusorisch, dass wir mit unseren Ressourcen, mit unseren Kapazitäten, mit unseren Fähigkeiten jemals die 20'000 Menschen hier in Wettigen könnten erreichen. Aber wer weiss, was passiert, wenn wir das, was wir haben, nehmen und zu Jesus bringen. Wenn es Jesus segnet und seinen Faktor drin tut, wo sind die Grenzen, wo ist das Limit? Und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die so denkt, wie der Bub, wo Jesus mit die Gleichung einbezieht und wo glaubt, dass Grenzen limitlos sind mit Jesus. Und so möchte ich dir heute am Morgen die Frage stellen, was hast du in deinen Händen? Was ist dein Eis, wo du zu Jesus kannst bringen? Was ist es? Und da gibt es jetzt keinen Grund, ja, aber ich bin ja nur eine Mama, die daheim ist und den Kindern schaut. Nein, nein. Was ist dein Eis? Was ist es, wo du hast, wo du zu Jesus kannst springen? Und glaubst du, dass Jesus das nehmen kann und genauso wie die 5 Brot und 2 Fische von diesem Bub segnen und machen, was er damit machen will? Stellt euch jetzt mal die Frage, was ist es, wo du in deinen Händen hast, wo du Jesus möchtest hingeben? Das war jetzt Teil 1 der Predigt. Was ist es, was du in deiner Hand hast? Das Eis, wo du Jesus springen willst und glaubst, dass er es nimmt und dass er mehr daraus macht. Und ich hoffe, du hast irgendetwas Konkretes gehabt. Irgendeine Zeit, einen Dienst, wo du am Tun bist und wo du treu machst. Nimm das, gib es Jesus her und glaub, dass er es braucht, um so ein Mögliches möglich zu machen. Weil der Jesus-Faktor in der Gleichung ist. Noch eine kleine Anmerkung für all die, die englische Übersetzungen brauchen. Die es nicht brauchen, sollen doch bitte rausgehen aus dem Programm, dass wir denen können, die es brauchen, die ganze Leistung zur Verfügung stellen. Also wenn ihr das App habt für die Übersetzung, aber nicht braucht, dann könnt ihr es doch bitte jetzt abstellen. Das ist Teil 1 auf der Predigt. Was hast du in deiner Hand, wo du Jesus möchtest bringen? Und jetzt der Teil 2 ist, wo Jesus erklärt, was es mit dem Wunder auf sich hat. Weil jetzt war nämlich der nächste Morgen gewesen. Jesus ist mit seinen Jüngern wieder über den See und er ist jetzt auf der anderen Seite in Kapernaum. Und die 20'000 Menschen sind erwacht auf der anderen Seite und die sind immer noch ganz hibbelig von dem Wunder und erzählen noch, hey, weißt du noch, was war? Hey, mit diesen 5 Broten, 2 Fischen. Und vielleicht haben sie sogar noch ein bisschen etwas behalten, um nachher den anderen zu zeigen. Schau mal, das ist 5 Broten. Ein riesiger Hype. Wo vorher war um Jesus, hat jetzt ein neues Level erreicht. Und so ein Level, dass sie aufstehen und fragen, hey, wo ist Jesus? Hat jemand Jesus gesehen? Jetzt geht es weiter, oder? Hey, gestern hat er Kranke geheilt, heute hat er Brot vermehrt. Was macht er echt heute? Also was kommt jetzt? Und sie finden Jesus nicht. Und jetzt machen sie sich auf den Weg ringsherum um den See mit Boot und was halt haben. Das muss man sich recht lustig vorstellen. Die Völkerwanderung von diesen 20'000 Menschen, die zuerst in Pampa raus sind, um Jesus zu hören. eiern jetzt alle wieder zurück auf, rein nach Kapernaum. Und dann findet Jesus in der Synagoge von Kapernaum und findet, ah, Jesus, so gut, jetzt geht es weiter. Was machen wir heute? Was hast du als nächstes vor? Und Jesus sagt dann zu den Leuten, die vorher gerade noch das Wunder erlebt haben, Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr zu mir kommt. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder bedeutet. Bemüht euch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Das ist wahrscheinlich so ein rechter Pfff. Das Gesicht von diesen Leuten hat gemeint, was ist jetzt los, Jesus? Ich habe gemeint, es geht weiter, jetzt machen wir das Nächste. Du bist doch der Wundertäter. Du bist doch der, der Kranke heilt. Und jetzt sind wir mit dir auf die andere Seite gekommen. Wir haben eigentlich erwartet, dass du jetzt weitermachst, dort, wo wir gestern aufgehört haben. Was redest du jetzt da von einer Nahrung, die weitergeht? Und sie kommen zum Schluss, ja, also Jesus, erzähl uns ein bisschen mehr von dem lebendigen Brot. Was hat es mit dem auf sich? Und Jesus fängt ihnen an erklären, was es auf sich hat mit dem Brot, das sie gestern gegessen haben. Was das für eine Bedeutung hat. Und er kommt zu dieser Stelle, wo er im Vers 48 nach Erklärungen sagt, ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt, das ewige Leben, das Brot vom Leben, das ihr braucht, das bin ich. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Brot vom Himmel gegessen und sind doch alle gestorben, aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird das ewige Leben haben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann. Jesus fängt jetzt an zu erklären, was es auf sich hat mit dem Brot vom Leben. Dass er das lebendige Brot ist. Und nicht nur das Brot, das sie gestern gegessen haben, das wieder weggeht, die Nahrung, die sie brauchen zum Leben, sondern dass er das ewige, lebendige Brot ist. Und er fängt davon an zu sagen, dass er tut dort eigentlich zum allerersten Mal das Abendmahl erklärt. Und ich finde es mega schön, dass wir nachher miteinander das Abendmahl feiern dürfen. Und ich glaube, heute wird das eine spezielle Bedeutung haben, wenn wir das Brot vom Leben nehmen. Und die Leute, ehrlich gesagt, können nichts mehr damit anfangen. Das war jetzt einfach einer zu viel für sie. Und sie kommen zu dem Schluss, ganz am Ende, wo Jesus fertig ist mit erklären, wie das mit dem lebendigen Brot funktioniert, kommen sie zu dem Schluss ab Vers 59. Dies alles sagte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Und das sind die gleichen Leute, die am Tag vorher gesehen haben, wie Jesus ein Wunder tut und 20'000 Leute ernährt. Und jetzt, nachdem ihnen Jesus erklärt hat, dass er ihr tägliches Brot sein soll, kommen sie zum Schluss, das ist eine Zumutung. Mit dem, was ich nichts mehr zu tun habe, kehren Jesus den Rücken und verlässt ihn. Weil es einfach zu provokant war, was Jesus da gesagt hat. Darum habe ich den Titel genommen, Friss Brot. In der Hoffnung, dass der ein oder andere von euch etwas provoziert ist von diesem Titel. Dass ihr euch nur ein bisschen annehmen könnt, reinversetzen in die Situation von diesen Leuten, die mit dieser Wahrheit konfrontiert werden und die zum Schluss kommen, das ist jetzt einfach einer zu viel. Das ist eine Zumutung. Ich bin weg von da. Und ich glaube, das Problem, das die Menschen wirklich hatten, ist, dass sie nicht wollen abhängig sein von Jesus. Sie haben Jesus mega gern als den Wundertäter. Als der, der sie unterhalten und der, der sich lohnt, um den halben See herumzugehen, um zu sehen, wie er Wunder tut. Zu dem, der mit Vollmacht redet, aber der, den ich täglich brauche. Ja. Das ist jetzt einfach einer zu viel. Ich will Jesus nicht täglich brauchen. Und das ist die zweite Frage, die ich dir heute möchte stellen. Ist Jesus noch dein Wundertäter? Oder ist er schon dein tägliches Brot? Der, den du brauchst, jeden Tag, von dem, wo du abhängig bist, ohne das nicht geht. Und ich glaube, für uns Christen, die schon mit Jesus unterwegs sind, das Willi liegt da drinnen auch eine Herausforderung drin. Wir können nämlich ganz einfach Jesus als unseren Retter annehmen, der uns gerettet hat. Aber ist er wirklich unser tägliches Brot? Überlebenswichtig in allen Aspekten von unserem Leben. Kannst du arbeiten ohne Essen? Das machst du vielleicht einen Tag, zwei, und dann wirst du sehr, sehr unangenehm am Arbeitsplatz. Und dann findest du dann gleich mal Gang heim essen. Kannst aber ohne Jesus einen Arbeitsplatz? Ich glaube, so oberflächlich würde man schnell mal sagen, ja, geht gut. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist dein tägliches Brot, das du jeden Tag in allen Aspekten von deinem Leben brauchst. Ohne ihn geht es nicht. Du brauchst ihn. Und das war eine Zumutung für die Leute, die das gehört haben. Die haben Jesus gerne mal noch als den Wundertäter an einem Ort behalten, wo einfach lustig ist zum Zuschauen und spannend zum Erleben. Und wenn du einen verstauchten Finger hast, hast du zu Jesus gehen können, er hat es geheilt. Das war okay gewesen. Aber mein tägliches Brot, das ist eine Zumutung. Und ich möchte uns jetzt, heute herausfordern, zu sein wie der Petrus. Und nach dem Gespräch dreht sich Jesus um zu seinen Jüngern und sagt, und ihr Jünger, wollt ihr auch gehen? Und der Petrus sagt zu Jesus, woher sollen wir gehen? Wir haben begriffen, dass du der bist, der Gott gesandt hat. Wir haben begriffen, dass du wirklich unser tägliches Brot bist. Dass es ohne dich nicht geht. Hast du das begriffen heute Morgen? Dass Jesus dein tägliches Brot ist? Ich möchte jetzt einen kurzen Moment nehmen und zu all diesen Leuten reden, die Jesus noch nicht persönlich kennen. Ich glaube nämlich, Jesus möchte eine persönliche, intime Beziehung mit dir leben. Verstehst du, es ist so, du hast einen liebevollen, liebenden Vater im Himmel, der nichts mehr möchte, als dich zurück willkommen heißen bei ihm, aber es gibt ein Problem. Und das ist unser Fehler. Ich bin mir sicher, wenn wir auch nur 3 Sekunden lang überlegen, kommen uns ganz viele Fehler in den Sinn, die wir gemacht haben, wo wir Menschen verletzt haben und wo wir gegen Gottes Gebot verstoßen haben. Und das nennt die Bibel Sünde. Und das Problem mit Sünde ist, das trennt dich von Gott. Aber es ist Gott nicht egal, sondern er leidet unter dem Aspekt, dass du getrennt bist durch deine Taten von ihm. Und darum hat er Jesus auf die Welt geschickt. Das Brot vom Leben, der, den du brauchst, ist für dich am Kreuz gestorben und hat, wie er es erklärt hat, mit dem lebendigen Brot, sein Leib, das das Brot darstellt, zerbrochen am Kreuz, auf das wir ihn in uns aufnehmen können und ewig leben mit ihm. Das ist, was Jesus da hat am Kreuz für dich und mich. Und das Einzige, was wir machen, ist die Vergebung annehmen, das Geschenk. Es ist ein Glaubensbekenntnis, das dich trennt von ihm. Das, was wir im Lied gesungen haben, ich glaube, dass Jesus der ist, der am Kreuz gestorben ist für meine Fehler und dass dank seinem Opfer die Trennung weg ist und dass ich jetzt wieder Zugang habe zu Gott. Und das machst du, indem du eine einfache Entscheidung triffst und ein einfaches Gebet sprichst und das glaubst. Und ich möchte heute am Morgen fragen, gibt es irgendjemanden, der das noch nie gemacht hat? Der noch nie so eine Glaubensdeklaration ausgesprochen hat, noch nie das Gebet gesprochen hat und Jesus um Vergebung gebeten hat? Dann möchte ich dir jetzt heute am Morgen die Möglichkeit geben, das zu tun. Und ich denke, wir machen doch jetzt einfach mal alle schnell die Augen zu und dann uns wirklich die Frage stellen. Ganz ernsthaft. Hat es einen Moment in deinem Leben gegeben, wo du Jesus als deinen Retter aufgenommen hast in dein Leben? Wenn du nicht mit 100%igem Ja kannst antworten, dann möchte ich dir jetzt erklären, was du machen kannst. Ich zähle jetzt dann auf 3 und wenn ich bei 3 bin, kannst du einfach schnell deine Hand aufheben als Zeichen, dass du die Entscheidung heute getroffen hast. Dass du die Deklaration möchtest aussprechen, dass Jesus dein Herr ist und dass du glaubst, dass er deine Schuld vergeben hat. Ich zähle jetzt dann auf 3 und wenn du das möchtest, heb einfach schnell deine Hand auf, dass ich das sehe und dass wir nachher miteinander beten können. 1. Gott hat dich von ganzem Herzen lieb. 2. So fest lieb, dass er seinen einzigen Sohn auf die Welt geschickt hat, dass er stirbt für dich. 3. Wenn du das möchtest annehmen, dann heb jetzt einfach schnell deine Hand auf. Okay, wir werden jetzt miteinander das Gebet sprechen, wo ihr alle dürft mitbeten. Und wenn jemand entschieden hat, Jesus als den Herr aufzunehmen, dann tu das Gebet ganz bewusst und intensiv mitbeten. Ich tue es laut vorbeten und ihr könnt alle das einfach wiederholen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mein Herr bist. Dass du das lebendige Brot bist. wo zerbrochen worden ist für meine Fehler. Und ich glaube, dass ich dank dir ab heute wieder ein Kind Gottes bin. Amen, Amen und Amen. Hey, mega cool. Wenn du das Gebet heute zum allerersten Mal in dieser Art und Weise gebetet hast, dann möchte ich dich bitten, geh du nachher bitte ins Gebet sagen. Wir haben dort noch Leute, die parat sind, um mit dir das nochmal anzuschauen, dir nochmal zu erklären, was das genau bedeutet. Und die mega gerne mit dir zusammen nochmal möchten beten. Ich habe es schon angedeutet, wir kommen jetzt ins Abendmahl. Wir dürfen jetzt das Brot vom Leben in unseren eigenen Mühler schmecken. Und ich möchte als Einsetzungstext aus Johannes 6, Vers 55 vorlesen. Denn mein Leib ist die lebensnotwendige Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Und das feiern wir heute, wenn wir das Abendmahl miteinander werden einnehmen. Xaver, kannst du mich sonst... Danke vielmals. Ein Stück Brot und ein Becher mit Traubensaft symbolisiert genau das. Dass wir glauben, dass Jesus Christus vor uns am Kreuz gestorben ist. Sein Leib zerbrochen hat. Und dass, wenn wir das in uns einnehmen, ist das ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass Jesus tatsächlich unser lebendiges Brot ist, unsere tägliche Nahrung, die wir brauchen. Und dass der Becher das Blut symbolisiert, das Jesus vergossen hat, auf das wir einen neuen Bund haben, eine neue Realität, eine neue Gerechtigkeit vor Gott, dank seinem Opfer. Das werden wir feiern werden am Abendmahl. Und hey, ich möchte heute dem Abendmahl noch ein bisschen mehr Bedeutung geben. Nämlich, wenn du wirklich willst, dass Jesus dein tägliches Brot ist, sprich doch das aus, bevor du das Brot isst. Dass du in allen Aspekten, in allen Bereichen von deinem Leben ihn als Quelle möchtest haben, als Stärkung, als Kraft. Sprich das aus, bevor du das Brot nimmst. Ich möchte jetzt beten für das Abendmahl und dann werden wir in den Lobpreis hineingehen. Und ihr könnt dann, ich würde sagen, machen wir zuerst diesen Sektor, einfach aus der Reihe rauskommen, da nehmen und ringsherum wieder gehen. Während dem Lobpreis könnt ihr einfach aus euch in die Reihe kommen und das holen und am Platz Jesus danken, sagen, für was er da hat. Herr Jesus, ich danke dir für dein Leben, das du zerbrochen hast. Ich danke dir für das Blut, das du vergossen hast. Ich danke dir, dass wir es heute dürfen schmecken und dass wir es dürfen feiern als Gemeinde. Ich bitte dich, bist du einfach neu unser tägliches Brot, das wir jeden Tag in allen Aspekten von unserem Leben brauchen. Amen.